Ich bin froh, dass ich heute Morgen hier bin.
Ich bin wirklich froh, dass ich heute Morgen hier bin.
Und nicht, dass es mir zu Hause nicht gefallen würde oder dass ich da nichts anderes tun könnte. Ich habe heute Morgen noch Krimi gelesen und der war schon spannend. Den musste ich dann schon ganz bewusst zur Seite legen. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich heute Morgen hier bin. Die Fahrt war auch ganz harmlos. Also nicht, dass ich den Eindruck hatte, mir passiert was und ich komme nicht heil an. Oder sonst irgendwas hätte mich da gehindert. Nee. Ich bin froh, dass ich heute Morgen hier bin, weil ich dazu einen ganz besonderen Grund habe. Und dieser Grund heißt Jesus Christus. Ich bin so froh, dass ich ihn kennenlernen durfte, dass ich verstanden habe, was er getan hat, dass ich ihn lieb gewonnen habe und dass ich mein Leben mit ihm lebe. Ich bin sein Kind. Ich bin gerettet. Und ich habe ewiges Leben. Und eins davon, einer dieser Auswirkungen davon, ist, dass ich heute Morgen hier bin. Ich bin froh, dass ich heute Morgen hier bin. Bist du auch froh, dass du heute Morgen hier bist? Nun, ich freue mich auch über jeden Einzelnen, der da ist. Aber gerade heute Morgen fallen uns halt viele leere Stühle auf. Und dabei geht das gar nicht um die Gemeinde hier. Natürlich würden wir uns als Gemeinde freuen, wenn die Stühle alle besetzt werden. Aber eigentlich ist es auch ein Sinnbild dafür, wie viele leere Plätze es noch in der großen Gemeinde Gottes gibt. Da wäre noch so viel Platz für Menschen, die Jesus lieb haben. In Römer 10, Vers 14 steht, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn da jemand ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und darum soll es heute Morgen gehen, die Botschaft, das Evangelium weitergeben. Heute Morgen ist das hier für mich ganz einfach. Natürlich habe ich mir da so einige Gedanken gemacht und mich vorbereitet, aber letztendlich kann ich mich doch ganz locker und sicher hier vorne hinstellen. Ihr seid mir ja alle wohlgesonnen, glaube ich wenigstens, das vertraue ich drauf. Und keiner ist böse auf mich und ihr hört mir auch ganz brav zu. Keiner versucht mir da irgendwie zu schaden, ja noch nicht mal zu stören, selbst wenn er nicht zuhören möchte und müde ist noch. Das fällt mir ja gar nicht auf, wenn ich nicht aufmerksam bin. Ganz anders wäre das schon, wenn wir uns jetzt irgendwo heimlich treffen müssten, um Gottesdienst zu feiern. Und es geht vielen unseren Glaubensgeschwistern, geht das jetzt. Wenn ich heute Morgen gedacht hätte, hoffentlich sieht keiner, in welche Tür ich gehe. Und dass da noch so viele andere reingehen. Und ganz anders war auch die Situation, die Petrus und Johannes erlebten, so kurze Zeit nach Pfingsten. Was war geschehen? Petrus und Johannes hatten am Tor zum Tempel einen Mann, der schon seit seiner Geburt gelähmt war, geheilt. Und dieser, der hat sich so darüber gefreut, der wich den beiden auch nicht mehr von der Seite, der ging dann mit denen. Und das erregte natürlich die Aufmerksamkeit der Menschen. Die Bibel beschreibt, dass dieser Mann schon über 40 Jahre alt war und dass da war wohl sein Platz zum Betteln und ihn kannten die Leute. Und jetzt lief der plötzlich mit Petrus und Johannes darum. Und die wollten natürlich wissen, wie das möglich war. Und die Apostel haben die Gelegenheit ergriffen und haben ihnen das Evangelium gesagt. Und das taten sie auch in aller Deutlichkeit. Und dann kamen natürlich immer mehr Menschen dazu und es kam zu einer großen Versammlung. Heute würde man vielleicht sagen, zu einer unangemeldeten Versammlung. Aber es kamen halt immer mehr Menschen. Es fällt auf, wenn so viele Menschen kommen. Und dann auch noch im Vorhof des Tempels. Das konnte nicht ohne Folgen bleiben. Ich lese Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 14 nach der Genfer Übersetzung. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest. Und weil es bereits Abend war, sperrten sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohepriester Hannas sowie Kaiaphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise denn er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Den habt ihr kreuzigen lassen und den Gott hat Gott von den Toten auferweckt. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen, denn der, der gelähmt war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Bis dahin. Damit hätten sie doch eigentlich rechnen müssen. Im Vorhof des Tempels zu predigen, wenige Wochen nachdem Jesus durch den Hohen Rat vor Gericht gezerrt und gekreuzigt worden war, da zu predigen, das war doch naiv. Wie dumm kann man denn sein? Das musste doch schief gehen. Damit hätten sie doch rechnen müssen. Bonhoeffer hätte damit rechnen müssen, dass die Nazis sich das nicht gefallen lassen. Die Missionare, die in Länder gegangen sind, in denen sie mehr als nur unwillkommen waren, hätten doch damit rechnen müssen, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Die Mitarbeiter von Open Doors, die heute noch in Nordkorea oder in den Irak oder in andere Länder gehen, in denen Christen massiv verfolgt werden, müssen doch damit rechnen, dass ihnen da etwas passieren kann. Wie dumm kann man denn sein? Menschen, die offen ihren Glauben bekennen in islamischen Staaten, in denen Christen verfolgt werden, müssen doch wissen, worauf sie sich einlassen. Damit hätten Petrus und Johannes doch rechnen müssen. Ich bin mir sicher, dass die Apostel das auch wussten. Dass sie wussten, auf was sie sich eingelassen haben. Sie hatten die Kreuzigung Jesu miterlebt. Aber Menschen müssen es Menschen sagen. Und welche Menschen sollte Gott für diese Aufgabe gebrauchen, wenn nicht Christen, wenn nicht die, die sein Wort verstanden haben, die zu seinem Angebot Ja gesagt haben und ihm folgen? Jesus war es wohl auch selbstverständlich, dass die Botschaft weitergegeben wird. Im hohepriesterlichen Gebet bat er, ich bete nicht nur für sie, die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Haben wir nicht selbst die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die Jesus kennengelernt haben, die mit Jesus leben, dass ihnen ein Wunsch ins Herz gelegt wird, dass andere Menschen diese Erfahrung auch machen, dass sie auch glauben werden? Brennt es nicht in uns, mal mehr, mal weniger, dass andere auch glauben? Die christliche Botschaft ist eigentlich das bestfunktionierende Schneeballsystem. Schon seit 2000 Jahren wird es weitergesagt. Und es ist nicht klein zu kriegen. Gott gebraucht immer noch Menschen, um sein Wort unter die Leute zu bringen. um andere Menschen zu rufen. Und Gott will auch uns dazu gebrauchen, diese Botschaft weiterzugeben. Wir kennen die Botschaft, wir haben sie verstanden und können von seiner Gnade ein Zeugnis abgeben. Und da sind wir genauso herausgefordert wie die Apostel. Was wäre denn gewesen, wenn die Apostel sich in ihren Versammlungen genügt hätten? Schön kuschelig und sicher. Ich will das an einer Geschichte von Oswald Smith verdeutlichen. Der eine Bauer betrachtete seine Felder und denkt, ich hätte gern eine große Ernte in diesem Jahr. Doch das liegt ja nicht in meiner Macht. Ich kann ja gar nichts dazu beitragen. Dann geht er in sein Haus zurück, setzt sich ans Kaminfeuer und betet um eine große Ernte. Der andere Bauer betrachtet seine Felder und denkt, ich wünsche mir eine große Ernte in diesem Jahr. Und da gibt es eine Menge Arbeit für mich. Wenn ich jetzt fleißig bin und alles tue, was in meinen Kräften steht, werde ich eine gute Ernte einbringen können. Dann geht er in die Arbeit. Er pflügt sein Land, er bearbeitet es mit Egge und Walze und dann streut er den Samen und setzt Pflanzen aus. Und nachdem er alles getan hat, was er für notwendig hält, schaut er auf zu Gott, dass er Sonnenschein und Regen sende und voll Zuversicht hofft er dann auf die Zeit der Ernte. Wer von den beiden Bauern hatte wohl die größere Ernte? Es gilt also auch für uns, dass wir uns an die Arbeit machen. Dazu gehört zunächst, dass wir uns überlegen, wie wir überhaupt Zeugnis sein können. Wie jeder Einzelne von uns die Botschaft weitergeben kann. Denn nicht jeder Christ ist ein Missionar. Nicht jeder Christ geht in die Mission, aber jeder ist ein Missionar. Da, wo er lebt, in seinem Umfeld. Nicht jeder wird Evangelist oder großer Prediger, aber jeder kann das Evangelium weitersagen. Und jeder ist ein Zeuge. Wir müssen auch nicht den ganzen Tag mit einer Predigt oder irgendwelchen Hinweisen auf den Lippen durch die Gegend laufen. Jeden ansprechen. Damit würden wir den anderen nur auf den Nerven fallen, nichts zu erreichen. Und das schaffen wir auch gar nicht. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, als Christ Zeugnis zu sein. Und wir haben das Vorrecht, in einem Land zu leben, in dem wir unseren Glauben ganz offen zeigen dürfen. Wir werden dafür nicht verfolgt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Manchmal schäme ich mich, dass ich mal wieder nichts gesagt habe. Dass es mir schwerfällt, zum Beispiel, je nachdem, wo ich bin, zu sagen, dass der Gottesdienst am Sonntagmorgen für mich dazugehört. Dass er mir gut tut, dass er mir wichtig ist. Wichtiger als auszuschlafen. Wichtiger als manch andere Dinge. Dass es Gott ist, der mein Leben lenkt und dass ich darauf vertraue, dass er das tut. Und dass er mir Kraft gibt. Es war für mich selbstverständlich, euch zu erzählen, dass Gott Jaron geheilt hat. Als er während der Schwangerschaft diese Zysten in der Lunge hatte. Es war gar nicht so leicht für mich, das auf der Arbeit zu erzählen. Weil ich wusste, der ein oder andere hat im Kopf den Gedanken, die Alte spinnt doch. Aber ist das wirklich wichtig, ob Sie sowas denken? Vielleicht ist es die Bibel auf dem Schreibtisch, im Geschäft, im Büro, wo ich in der Pause einmal noch stille Zeit mache, weil ich es morgens nicht geschafft habe. Oder das christliche Poster an der Wand, das andere Menschen aufmerksam macht. Und manchmal ist es auch komisch, wenn ich mittags in der Kantine, wenn ich mich zum Essen mit den anderen hinsetze, die Einzige bin, die eben noch kurz den Kopf senkt und Gott für dieses Essen dankt. Die gewöhnen sich mit der Zeit dran. Gucken nur am Anfang komisch. Aber wir riskieren noch nicht mal unser Leben, wenn wir Zeugen sind. Wir riskieren, vielleicht belächelt zu werden. Ausgegrenzt zu werden, so ein bisschen. Die ist anders, da kannst du nicht alles sagen, die nehmen wir nicht überall mit. Vielleicht ist die Welt fremd oder altmodisch. Aber mehr riskieren wir doch gar nicht. Und trotzdem tun wir uns manchmal schwer. Aber wir sind für andere Menschen eine Chance, Jesus kennenzulernen. Und das ist auch unser Auftrag. Und da stellt sich dann schon die Frage, willst du, dass andere dich nach deinem Christsein fragen? Vielleicht auch dein Chef? Möchtest du, dass er dich fragt? Wenn du zum Beispiel weißt, er ist bekennender Atheist, hat man so einen Chef gehabt? Und trotzdem zum Glauben zu stehen? Das muss mir nicht immer wohlgefallen und das muss nicht immer ein schönes Gefühl sein in dem Moment. Aber ich weiß doch, dass Jesus noch viel mehr getan hat. Gehen wir zurück zu Petrus und Johannes. Die ganze Nacht hatten sie im Gefängnis verbracht. Sie wussten noch allzu gut, wie es Jesus ergangen war. Und genau vor diesem Hohen Rat wurden sie am nächsten Tag vorgeführt. Sie kannten die Männer, die da ziemlich wütend um sie herum standen und sie verhörten. Priester und Schriftgelehrte gegen einen kleinen Fischer. Da kann es einem schon Angst und Bange werden. Denen sollten Petrus und Johannes Rede und Antwort stehen. Vielleicht haben die beiden auch daran gedacht, dass Jesus ihnen solche Situationen vorhergesagt hatte. So lesen wir zum Beispiel in Matthäus 10, hütet euch vor den Menschen, sie werden euch den Synhedrien ausliefern. Doch über dem stand auch die große Verheißung, der Heilige Geist wird euch in dem Augenblick eingeben, was ihr sagen sollt. Das lesen wir in Lukas 12. Und dann gab Petrus ihnen eine Antwort. Mich beeindruckt diese klare, deutliche und dennoch respektvolle Rede von Petrus, diesem einfachen Fischer. Ich lese noch mal einige Verse aus dem Text. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Trotz der misslichen Lage, in der sie sich befinden, trotz der Gefahr, in der sie schweben, da aus dieser Situation überhaupt wieder heil herauszukommen, spricht Petrus voller Freimut, ganz unbefangen. Die Angst um sein Leben, die ist nicht spürbar. Da ist kein Versuch, diese Mächtigen irgendwie günstig zu stimmen. Er sagt ganz klar, was Sache ist. Gleichzeitig bleibt er respektvoll, ohne Vorwurf, man habe sie zu Unrecht verhaftet. Zeigt weder Entrüstung noch Dreistigkeit. Petrus antwortet klar, sachlich, ehrerbietig und ehrlich. Er verschweigt das Evangelium nicht. Er lässt die Kreuzigung nicht aus und er betont die Auferstehung. Das, was die Hohepriester mit Sicherheit nicht hören wollten. In aller Deutlichkeit spricht er und er zeigt sich in seiner Rede nur Gott verantwortlich. Da kann einem schon der Gedanke kommen, ja, Petrus, der, aber ich kann das nicht. Außerdem haben sich die Zeiten geändert. Das geht auch in unserer modernen Welt nicht mehr so von Sünde zu sprechen, von Verlorensein und so. Das will doch eh keiner mehr hören. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Da muss man schon etwas dezenter, etwas vorsichtiger sein. Vielleicht. Mag sein, dass die Worte heute andere sind. Aber die Botschaft, die muss doch die gleiche bleiben. Klar und deutlich. Denn nur dann haben Menschen überhaupt die Chance, haben eigentlich nur die Wahl, sich zu entscheiden. Und die Zusage, dass uns der Heilige Geist eingibt, was wir sagen sollen, das gilt doch heute noch genauso für uns, wie es damals für Petrus galt und für all die anderen Apostel und Menschen bis heute, die diese Botschaft verkündet haben, auch. Manfred Siebert hat das mal in einem Lied zum Ausdruck gebracht. Er schrieb, gib mir die richtigen Worte, gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich von dir reden für jeden, gib mir genug davon. Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir. Wunden zu finden und zu verbinden, gib mir die Worte dafür. Wenn wir um die richtigen Worte bitten, dann reden wir nicht ins Leere. Das hat uns Gott zugesagt. Und da ist der Heilige Geist in diese Welt gekommen, dass jeder, der als Christ lebt, von diesem Geist erfüllt wird. Und wir können uns darauf verlassen, dass auch uns die richtigen Worte gibt. Wer aber ein Zeuge Jesu sein will, der hat da noch etwas. Er muss glaubwürdig leben, authentisch. Niemand wird mich als Christ wirklich ernst nehmen, wenn ich stehle und lüge, streitsüchtig bin, nichts lieber tue, als über meine Kollegen zu lästern, meine Sexualität nicht im Griff habe und so weiter. Ganz im Gegenteil, ich liefere ihnen sogar einen triftigen Grund, weshalb sie die Sache mit Jesus eh nicht so ernst nehmen müssen. Unser Handeln muss deutlich machen, dass wir einer von Jesus sind, dass wir Menschen sind, die Jesus gehören, dass wir zwar in dieser Welt leben, aber dass für uns andere Werte gelten. In Matthäus 5, Vers 16 steht, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Menschen haben oft eine sehr genaue Vorstellung von dem, was gut und böse ist. Und sie haben auch eine ganz klare Vorstellung davon, wie die Christen sich zu verhalten haben. Es gibt sogar Menschen oder Leute, die stellen gerne Christen ein, weil sie wissen, auf die kann man sich meistens verlassen. Christen sind nicht perfekt, nein. Also ich nicht. Und ich habe auch noch keinen kennengelernt, der wirklich perfekt ist. Wir sind noch weit davon entfernt, vollkommen zu sein. Aber als Christen unterscheiden wir uns doch in vielem von den Menschen um uns herum. Uns sind Dinge wichtig, die ihnen gleichgültig sind und umgekehrt. Es ist unbestritten, dass sich unser Leben verändert, wenn wir Christen werden. Wir müssen uns nicht verändern, um Christen zu werden. Aber wenn wir Christen werden, dann verändert sich etwas, dann ändert Gott uns. Den Philippern schrieb Paulus, ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Wie Sterne am Nachthimmel leuchten, nun in unserer straßenlandbeleuchteten Welt ist das nicht mehr ganz so wichtig, aber damals war das für die Menschen wirklich Orientierungspunkte. Ein Stern am Himmel konnte da schon bedeuten, den richtigen Weg zu erkennen. Musste da neulich dran denken, als ich im Dunkelrestaurant zum Essen war und gar nichts gesehen habe. So ein Stern am Ausgang oder da, wo das Brotkörbchen steht, das wäre schon nicht verkehrt gewesen. Dann hätte man das sehen können. Ein Stern am Himmel kann wegweisend sein. Menschen sollen sich an uns orientieren können. Aber wir sollten das nicht so verstehen, dass wir den Nichtchristen sagen müssen, wie sie sich zu verhalten haben. Am besten mit dem erhobenen Zeigefinger. Und immer schon sagen, so geht das nicht. Und das darfst du auch nicht. Ich meine, wie sympathisch solche Menschen sind, die so da rumlaufen, das wissen wir selber. Und von Moralaposteln habe ich auch nichts gelesen. Davon hat Paulus nichts gesagt. Wir sind nicht die Verkehrspolizisten der Menschen. Im negativen Sinn, die da stehen und Strafzettel verteilen. Sondern wir sind Wegweiser. Durch unser Verhalten, durch unsere Worte, ja, durch unser ganzes Leben sollen wir hinweisen auf Jesus Christus. Menschen, mit denen wir zu tun haben, sollten etwas von der Liebe Gottes abbekommen. Wie Petrus schrieb, aus der Frömmigkeit erwächst Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern erwächst Liebe zu allen Menschen. Eine Liebe, die durch Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Anteilnahme zum Ausdruck kommt. Wenn wir diesem Aspekt genügend Aufmerksamkeit schenken, können sich unverhofft Türen öffnen. Das Interesse am christlichen Glauben muss im Menschen geweckt werden. Und dann können wir und sollen wir Rede und Antwort stehen. Um Menschen Zeugnis zu sein, müssen wir aber auch bereit sein, ja, auf Tuchfühlung zu gehen. Wir sollten uns nicht zurückziehen und verkriechen. Klar, manchmal ist es viel netter, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein. Es ist einfacher, schöner, kuscheliger. Aber Jesus sagt, so wie du mich in die Welt gesandt hast, hast du auch sie in die Welt gesandt. Wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, dann müssen wir auch mit ihnen zusammen sein. Und zwar ehrlich zusammen sein. Dann muss ich mir auch mal Zeit nehmen für meinen Arbeitskollegen. Vielleicht einen Kaffee mit ihm trinken, vielleicht ihm auch in seiner Not mal zuhören, in seinem Frust. Selbst dann, wenn in diesem Restaurant ich mich eigentlich nicht wohlfühle oder wenn ich viel lieber zu Hause auf der Couch wäre. Vielleicht muss ich auch mal an einem Fest nehmen, an dem Musik läuft, die ich nicht mag. Es reicht einfach nicht zu sagen, ich will, dass der andere Jesus kennenlernt. Ich muss ihm auch die Chance dafür bieten und dafür muss ich mit ihm zusammen sein. Nicht, damit ich eine schöne Statistik habe, Häkchen, dem habe ich was erzählt, sondern aus ehrlichem Interesse, aus Liebe. Ich komme zum Schluss. Wir sollen Zeugen sein, mit Worten und mit Taten, mit unserem ganzen Leben. Und da stellt uns Gott die Frage, ist es dir ein Anliegen, dass Menschen Jesus kennenlernen? Wenn ja, dann mach dich auf. Und du wirst erfahren, dass der Heilige Geist dir zur rechten Zeit die richtigen Worte gibt. Manchmal gehört dazu ganz schön viel Mut. Es steht nirgendwo, dass uns das immer leicht fällt. Manchmal ist das auch ganz schön anstrengend. Es steht auch nirgendwo etwas von einem dezenten Spaziergang. Aber eins ist sicher, es ist Gottes Wille. Ja, und ganz zum Schluss, diesmal ging es gut. Petrus und Johannes konnten unbehelligt gehen. Das war aber nicht immer so. Und das wissen wir auch. Am Ende wurde Petrus hingerichtet. Auch wir haben keine Garantie, wie es für uns ausgeht, wenn wir von Jesus reden. Stopp, stimmt nicht. Falsch. Wir haben keine Garantie, dass es uns hier unten gut geht, hier auf der Erde. Wir wissen nicht, was hier in unserem Leben auf uns wartet. Aber eins wissen wir. Wir haben ewiges Leben und wir werden immer in Gottes Hand fallen und eines Tages wirklich bei ihm sein. Und deswegen sind wir immer besser dran. Lasst uns Menschen erzählen, wie lieb Jesus sie hat, damit die leeren Stühle in der großen Gemeinde Gottes sich weiterfüllen. Amen.